Journal Panorama.
Guten Abend. Österreichs Fußballnationalteam spielt am Samstag in der Qualifikation für die Europameisterschaft gegen Moldawien. Für uns ist das ein Anlass, dieser Republik zwischen Rumänien und der Ukraine einen Besuch abzustatten. Einst war Moldawien der Delikatessenladen der Sowjetunion. Heute ist die Republik Moldova eines der ärmsten Länder Europas. 4,5 Millionen Einwohner zählt das Land. Jahrhundertelang war es Spielball der Großmächte. Einst Teil des Donaufürstentums Moldawien wurde Bessarabien, die Landschaft zwischen den Flüssen Prut und Dniester, 1812 vom zaristischen Russland erobert. Ab 1918 war es wieder Teil Großrumäniens. Im Zug des Hitler-Stalin-Pakts kam es 1940 wieder an die Sowjetunion. Bis 1991 gab es die Sowjetrepublik Moldawien, bestehend aus Bessarabien und Transnistrien. Nach Unabhängigkeit und einem Bürgerkrieg bildet heute die selbsternannte Autonome Republik Transnistrien eine Art Staat im Staat. Seit 2001 sind wieder die Kommunisten an der Regierung der jungen Republik. Für deren Probleme stellvertretend Armut, Nationalismus, Mädchenhandel und alte Waffenlager als Öko-Zeitbomben genannt seien. Johannes Gehlich hat Moldova besucht.
Für den jungen rumänischsprachigen Studenten Alexandru Oțel ist die Moldova noch immer Teil jenes historischen Donaufürstentums Moldawien, das unter Stefan dem Großen gegen die Türken kämpfte und später neben dem Donaufürstentum Walachei den Grundstein zur rumänischen Staatsgründung legte. Wir spazieren durch die Klosteranlage von Orchei weg, die einst als Befestigungsanlage gegen die Tataren errichtet wurde.
Țara Moldovei a lui Ștefan cel Mare.
Es war ein vereinigtes Land, das nur durch einen historischen Unfall geteilt werden konnte. Ich bin Rumäne, meine Seele ist rumänisch, weil meine Eltern als Rumänen in Großrumänien geboren wurden, vor dem Molotow-Ribbentrop-Pakt. Es ist wie ein Organismus, der eine Krankheit hat, die nur dann geheilt werden kann, wenn das Land wieder geeint ist.
Der rumänischsprachige Schriftsteller Emilian Galaicu Paun illustriert in seinem Prosawerk Ibi sunt Leones die historischen Wechselfälle nationalstaatlicher Identität vieler Bewohner dieser Region.
4 Generationen von Bejenarus kamen im selben Dorf zur Welt, aber in 4 verschiedenen Staaten, wie folgt. Meine Großeltern sahen das Licht der Welt im Russischen Reich, meine Eltern in Großrumänien, ich selber in der UdSSR und meine Tochter in der Republik Moldova, auch wenn kurz nach der Ausrufung der Republik Moldova diese sich ihrerseits in 3 weitere, nicht so sehr ethnische, sondern politische Einheiten teilte.
Doch auch die 15% russische Zivilbevölkerung lebt zum Teil seit Generationen in der Republik Moldova, wie die russischsprachige Schriftstellerin Irina Remisova, die aus einer russischsprachigen Familie kommt. Sie betrachtet sich selbst als Moldauerin russischer Kultur.
Ich bin in Chișinău geboren, in einer russischen Familie. Meine Eltern sind beide Russen und wir sprechen Russisch in der Familie. Ich bin in der russischen Kultur beheimatet. Aber wir haben immer von Russland getrennt gelebt und wie man in meiner historischen Heimat lebt, weiß ich im Prinzip nicht. Objektiv weiß ich es auch nicht. Als mein Heimatland betrachte ich die Republik Moldau, aber das hindert mich nicht daran, mich als Menschen der russischen Kultur zu betrachten.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion stellte sich auch für Moldawien, wie für viele Satellitenstaaten, die nationale Frage, wie soll der junge Nachfolgestaat aussehen? Die 2/3 rumänischsprachige Bevölkerung des Landes pochte nicht zuletzt auch auf ihr sprachliches Selbstbestimmungsrecht. In Zeiten des Kommunismus durfte Rumänisch nur in kyrillischen Lettern geschrieben werden. Rumänische Bücher waren verboten. Die Hauptstadt der Moldova, Chișinău, war mit russischer Bevölkerung russifiziert worden. Die Sowjetunion hatte mit aller Macht, ihre geopolitische Einflusszone zum Donaudelta und dem Schwarzen Meer abzusichern versucht. Vorrangiges Ziel war auch eine Verhinderung der rumänischen Wiedervereinigung. 1989 schien endlich die Stunde der rumänischsprachigen Bevölkerung gekommen zu sein. Ein neues Sprachgesetz wurde erlassen. Die lateinische Schrift wurde wieder eingeführt, Rumänisch wurde wieder Staatssprache. und auch die moldawische Nationalhymne, identisch mit jener Rumäniens, wurde eingeführt. Als Folge des überhasteten Sprachgesetzes, der Rumänifizierung des Staatsapparates, die als Vorbote einer möglichen Wiedervereinigung mit Rumänien interpretiert wurde, spalteten sich 1990 jene Gebiete Moldawiens ab, in der die rumänischsprachigen Einwohner nicht die Mehrheit stellen. Transnistrien, in dem mehrheitlich Russen und Ukrainer leben, und Gagausien, ein Gebiet im Süden des Landes, das vornehmlich von einem christianisierten Turkvolk bewohnt wird.
Das war eine Krankheit in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Dieser Nationalismus, dieser wilde Nationalismus ist nicht mehr. Wir sind hier in Chisinau, wir sprechen Russisch mit jedem Einheimischen hier. Die Chisinauer kommen zu uns nach Tiraspol, die sprechen dort Moldawisch und so weiter. Ich finde das nicht normal, dass dieses kleine Land also unter gespaltetem Himmel leben muss. Das ist nicht normal.
Gottfried Hanne, Mitglied der OSZE-Mission in Chisinau und Experte für soziolinguistische Minderheitenfragen, beschreibt die Wurzeln des Separatismus im überhasteten Sprachgesetz von 1989.
Das Sprachgesetz, das 1989 verabschiedet worden ist, war ja schon eine Art von Kompromiss, weil die Volksfront damals, die also heute die Christdemokratische Volkspartei ist, damals verlangt hat, die Staatssprache nicht Moldauisch, sondern Rumänisch zu nennen und sehr viel stärker eben in allen Feldern von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ausschließlich Rumänisch zu verwenden, während die Mehrheit im obersten Sowjet der moldauischen SSR damals gesagt hat, wir wollen die eigene Sprache fördern, aber Russisch muss immer auch als zweite Sprache benutzt werden können. Und so ist es im Gesetz auch vorgesehen gewesen. Dass das Gesetz nicht implementiert worden ist, hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich der Transnistrien-Konflikt und zu der Zeit damals auch der Konflikt mit Gagausien, wo sich also zwei Regionen des Landes mit dem Argument, dass das eine viel zu schnelle Umstellung der Sprachpolitik sei und eben dadurch es zur Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung käme, abgespalten haben vom Rest der Moldau.
Die Ausrufung der Autonomen Republik Transnistrien eskalierte 1992 in einem Bürgerkrieg. Hunderte Tote waren auf beiden Seiten zu beklagen. Der Krieg wurde von der in Transnistrien stationierten 14. russischen Armee unter General Lebed zugunsten der Separatisten beendet.
Als Krieg war, gab es bei uns hier im Dorf große Probleme. Sie haben sich gegenseitig umgebracht, viele wurden getötet, viele junge Männer. Jetzt hat sich die Lage normalisiert. Mit der Zeit, so verspricht man uns, gehen sie mit den Posten vielleicht von hier weg.
Auf der Fahrt über den Nistru stehen an den Brückenköpfen getarnte Panzer und Kontrollposten der russischen Armee, die als operative Einheit den Frieden sichert. Anatoli Platizin lebt als Journalist in Tiraspol, der Hauptstadt Transnistriens, wo er mit einem Team hunderte von Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg für Walter Kempowskis auf der Methode der Oral History basierenden Chronik Echolot interviewte. Er beschreibt den ursächlichen Fehler im Transnistrien-Konflikt folgendermaßen.
Der Fehler von damals, von 1992, als diese bewaffnete Auseinandersetzung geschah, bestand darin, dass die Leute an die Waffe griffen, anstatt an die Lehrbücher, an die Wörterbücher, damit wir einander besser verstehen können.
Seit dem Bürgerkrieg ist Transnistrien neben der Autonomen Republik Gagausien ein Staat im Staat Moldova. Freilich ohne internationale Anerkennung. Die junge Republik Moldova lebt seit nunmehr 10 Jahren unter gespaltenem Himmel. Die Bäuerin Vera aus dem Dorf Vadul Lui Voda, das am Nistru liegt, beschreibt das disparate Verhältnis zwischen Transnistrien und der Republik Moldova.
Wir sind Nachbarn, aber wir gehen weder dorthin noch kommen die hierher. So ist es ein getrenntes Land. Es war einmal ein vereintes Land, wo es egal war, wer Moldauer ist, wer Ukrainer. Nun sind alle voneinander getrennt, als ob sie nicht aus einem einzigen Land kämen.
Die militärische Situation ist nunmehr seit Jahren stabil, wie der Leiter der OSZE-Mission in Chisinau, Oswald Schneidratus, betont.
Die Seiten stehen sich gegenüber, beschießen sich nicht. Sie wissen ja, es ist ja eine Sicherheitszone gegründet worden. Diese Sicherheitszone wird von Friedenstruppen bewacht. Diese Friedenstruppen bestehen aus den Konfliktparteien, das heißt Moldawien und Transnistrien und den Russen. Die OSZE und die Ukrainer sind Beobachter. Die Russische Föderation hatte ja hier eine große Armee, die 14. Armee, die ja damals während der Auseinandersetzung auch von General Lebed befehligt worden ist. Diese Armee ist weitestgehend abgezogen. Also wir haben ja ungefähr 1200, 1500 Leute, die auch da sein müssen, um A, die Friedenstruppen in der Sicherheitszone zu bestücken und die Munition zu bewachen.
Für viele rumänischsprachige Moldauer symbolisiert Transnistrien entgegen der politischen Realität noch immer den sowjetischen Imperialismus. Obwohl die 14. russische Armee weitgehend abgezogen ist und nur noch als friedenssichernde operative Einheit vor Ort stationiert ist, gilt der schmale Landstrich jenseits des Nistru noch immer als russische Enklave, die jederzeit wieder zum russischen Aufmarschgebiet umfunktioniert werden könnte. Anatoli Platizin widerlegt dieses Vorurteil.
Russland hat ja keinen Zentimeter gemeinsame Grenze mit Moldawien. Und um Sambia mit einem Flugzeug hierher anzufliegen, muss man also den Luftkorridor über die Ukraine erwerben, nicht? Deshalb also besteht keine Gefahr für Moldawien seitens Russlands, da Moldawien also völlig hundertprozentig abhängig von den Sambia Erdgas und Elektrizität, also von Russland abhängig ist, das ist eine andere Frage. Wieso sollen sie, die Russen haben sie irgendwelche Interessen? Die Russen haben sie alles gelassen. Sie haben hier also MiG-29 gelassen, hier in Markulescht. Wo sind die Flugzeuge jetzt? Sie haben die an Jemen verkauft.
Die Frage nach der moldawischen nationalen Identität ist und bleibt vor allem eine Frage der sprachlichen Identität. Im Februar dieses Jahres zogen 30.000 Demonstranten durch die Straßen von Chisinau. Wieder einmal ging es um die Frage der Unterrichtssprache. Die an der Macht befindlichen Kommunisten wollten Russisch wieder als verpflichtendes Unterrichtsfach für die Unterstufe einführen. Der Vorstoß wurde als Rückfall in sowjetische Politpraxis interpretiert. Obwohl russischsprachiger Moldawier in Transnistrien, propagiert auch der Journalist Anatoli Platizin die Vorherrschaft der rumänischen Sprache als offizielle Sprache.
Ich bin der Meinung, dass jedermann, der hier, von jeder Nationalität, der hier also wohnt, muss die Sprache der einheimischen Bevölkerung erlernen. Insbesondere diejenigen, die in verschiedenen Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen, Institutionen arbeiten und dienen und so weiter. Es gibt welche, die hier also schon seit Jahrhunderten also in vielen Generationen leben, die sind auch einheimisch und die russische Sprache war sehr stark verbreitet früher hier. Aber wir müssen also volle Achtung zur Kultur, zu der Sprache der ureinheimischen Menschen haben, nicht?
Neben der Einführung der russischen Sprache als Pflichtfach erregte auch die vorgeschlagene Umbenennung des Geschichtsfaches Geschichte der Rumänen in moldawische Geschichte den Unmut der Demonstranten, die von der Opposition, der rumänisch-nationalistischen christdemokratischen Volkspartei, von Juri Roschka organisiert worden war. Die russischsprachige Schriftstellerin Irina Remisova erlebte die Demonstrationen auf der Straße in Chisinau.
Auf der Straße hat man Losungen gegen die Kommunisten gerufen. Soweit ich mich erinnere, war die Hauptlosung «Jos Kommunisti», nieder mit den Kommunisten. Weiter vorn an der russischen Botschaft hat man gerufen «Russia nu uitan ka Basarabia nu yata». Russland vergisst nicht, dass Bessarabien nicht dir gehört.
Während der Demonstration wurden Fahnen ohne das moldawische Wappen und damit rumänische Nationalfahnen geschwenkt. Für viele ein provokatives Signal einer angestrebten Wiedervereinigung mit Rumänien. Deutschland und sein Verhältnis zu Österreich bzw. der DDR wird in der Debatte um eine mögliche Wiedervereinigung Moldawiens mit Rumänien oft strapaziert. Die Verfechter der Wiedervereinigung mit Rumänien zitieren das Beispiel DDR. Die Verfechter eines souveränen moldawischen Staates führen Österreichs Verhältnis zu Deutschland an. Doch wie soll Moldawien seine Identität historisch untermauern, wenn seine jungen Staatsbürger nicht moldawische Geschichte, sondern wie bisher die Geschichte der Rumänen lernen sollen? Für die Bäuerin Raja aus Dorotskaja bestehen keine Zweifel ihrer nationalen Identität.
Ich bin Moldauerin, meine Eltern sind Moldauer. Wir sind keine Rumänen. Wir jenseits des Flusses, wir sind Moldauer, denn wir reden Moldauisch. Moldova soll ein einheitliches Moldova sein. Das heißt, dass wir gut leben, egal ob Russe, Moldawier, Ukraine oder Zigeuner, egal wer, aber es soll ruhig sein und friedlich.
Das Tauziehen um die Republik geht weiter. Neben den Proponenten einer möglichen Wiedervereinigung mit Rumänien spaltet die selbsternannte und international nicht anerkannte autonome Republik Transnistrien das republikanische Selbstverständnis der Moldova. In der letzten Kolonne Stalins, wie der Spiegel schrieb, herrscht seit Jahren Igor Smirnov als quasi kommunistischer Diktator wie zu Sowjetzeiten. Die Uhren in der abgespaltenen Republik scheinen stillzustehen, wie Gottfried Hanne aus der Sicht der OSZE bestätigt.
Die Situation in Transnistrien ist natürlich so, dass dort ein autoritäres Regime herrscht, das mit seinem Sicherheitsapparat die wenige Opposition, die noch geblieben ist, weil die meiste der Opposition ist vertrieben worden, die diese Reste der Opposition also in Schach hält. Sie erlaubt ihnen, gewisse Kritiken zu äußern bezüglich der Sozial- und Wirtschaftspolitik, aber nicht gegenüber der sogenannten Außenpolitik Transnistriens in Beziehung zur Republik Moldau. Tiraspol gleicht also sehr viel mehr einer kleinen Provinzstadt aus der Zeit der Perestroika, mit sehr viel weniger Veränderungen, als es Chisinau zum Beispiel durchgemacht hat. Und insofern wirkt es ein bisschen grauer. Es ist, als wenn die Zeit stehen geblieben sei im Ende der 80er Jahre. Und das ist auch leider die Mentalität von vielen Leuten in Transnistrien, die sich also nicht auf die neue Zeit einstellen konnten und die auch ihre sowjetischen Stereotype beibehalten haben. Und die Städte sind eben dominiert durch die russischsprachige Bevölkerung. In den Städten sind die meisten Russen und Ukrainer während der sowjetischen Zeit dorthin gekommen. Und fühlen sich nicht als wenn sie in einem Teil der Moldau leben, sondern sie fühlen sich ja, als würden sie noch in einem Teil der Sowjetunion leben oder zumindest in einem slawisch dominierten Raum oder im Extremfall eben einfach in Russland oder in der Ukraine, aber auf keinen Fall in der Moldau.
Neben der historischen Last einer sowjetischen Enklave gründet sich das negative Image Transnistriens auf Gerüchte über Tabak, Alkohol und Waffenschmuggel, dem Waffenabverkauf aus Munitionsdepots, deren Bestand noch aus Sowjetzeiten und weiter zurückreicht. Die Gefahr dieser Munitionsdepots ist jedoch weniger eine militärische, die von rumänischen Nationalisten gerne als russische Militärpräsenz gedeutet wird. Die Munitionsdepots stellen eine ökologische Zeitbombe dar, wie der Leiter der OSZE Oswald Schneidratus betont.
Wir haben hier ungefähr im Zentrum Moldawiens und auf transnistrischem Territorium direkt an der ukrainischen Grenze, also weniger als einen Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ein Munitionslager mit 42.000 Tonnen Munition, Produktionsdaten von 1926, 1930, Kriegszeiten, Nachkriegszeiten. Dieses Problem, dafür haben wir im Rahmen der OSZE Geld mobilisieren können. Die Entsorgung dieser Menge da wird ungefähr 35 Millionen Dollar kosten. Davon haben wir bis jetzt ungefähr 10, 15 Millionen, vielleicht 20 Millionen mobilisieren können. Um das Problem Ihnen noch anschaulich zu machen, Sie sehen hier das Donaudelta. Die Stadt Ismail. In der Stadt Ismail lagern nach unseren Informationen ungefähr 60.000 Tonnen Munition. Beginnend mit Tiefseebomben aus zaristischer Zeit, vor 1917, dann sowjetische Zeiten, dann ein großes Munitionslager, was von der deutschen Heeresgruppe Süd im Zweiten Weltkrieg hinterlassen worden ist und dann dazu Munition aus Warschauer Vertragszeiten. Wenn es nicht so dramatisch wäre, könnte man das als archäologische Ausgrabungsstätte für Munition bezeichnen. Wenn da was passiert, ist das ganze Donaudelta betroffen. Und so geht's weiter. Wir haben in der Ukraine wirklich in der Nähe des Kernkraftwerkes Ismail veraltete russische Kugelbomben in Größenordnungen zu lagern, 600 Meter entfernt von einer großen Erdölpipeline, 15 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Wiederum, wenn da irgendwas passiert, ein Blitz oder ein Kurzschluss oder irgendwas, das gerät alles außer Kontrolle. Und wie gesagt, Wir reden nicht darüber.
Ein weiterer Topos, der immer wieder im Zusammenhang mit dem Feindbild Transnistrien genannt wird, ist das Problem des Mädchenhandels. Auch das ein Problem, das nicht jenseits des Nistru Halt macht.
Waffenschmuggel, Menschenschmuggel, Zigarettenschmuggel, Alkoholschmuggel, alles passiert in Transnistrien. Es zweifelt keiner, dass dieses Territorium genutzt wird für dunkle Geschäfte, wie so viele andere Territorien. Aber zum Schwur oder zum Beweis ist es noch nicht gekommen. Also können wir auch schwer sagen, über welche Größenordnung wir reden.
Daniel Ratze, Rechtsanwalt aus dem rumänischen Iași, hat gerade eine internationale Konferenz zur Problematik des Mädchenhandels besucht. Er beschreibt einen typischen Fall.
Her name is Valeria. And she was,
ihr Name ist Valeria. Ihr wurde von einem Schlepper versprochen, dass sie im Westen als Hausangestellte würde arbeiten können. Man sagte ihr, bis sie im Westen sei, werde sie als Tänzerin arbeiten. Sie wurde zur Prostitution gezwungen. Man nahm sie gefangen. Dann wurde sie verkauft, zuerst in Chișinău um $120. Dann wurde sie nach Rumänien gebracht, Iași, Bukarest, von Timișoara nach Mazedonien, wo sie viermal verkauft wurde. Sie wurde in einem Apartment mit anderen Mädchen festgehalten. Einmal versuchten sie zu flüchten. Es waren vier Mädchen, zwei aus Moldawien, eines aus Rumänien. Das letzte habe ich vergessen. Die Flucht gelang nicht. Der Schlepper fing sie wieder ein. Um ein Exempel zu statuieren, erschoss er das rumänische Mädchen vor den Augen der anderen. Schließlich gelang ihnen doch die Flucht. Es gelang ihr, einen Anruf zu machen nach Chișinău. Dort gibt es ein Zentrum für Schlepperopfer. Das Zentrum hatte Kontakt aufgenommen mit der Familie. Die Familie war psychologisch vorbereitet, das Mädchen zu empfangen. Sie mussten realisieren, dass das Mädchen sehr krank war, geschlagen worden war, mit vielen Geschlechtskrankheiten. Sie empfingen sie, sie nahmen sie auf. Das Problem ist aber nicht, sie sozusagen ins Leben zurückzubringen. Das Problem ist die Gesellschaft, die sie immer die Hure genannt hat. Es ist schrecklich. Sie erholte sich einigermaßen, sie ist mehr oder weniger physisch okay, psychisch ist sie aber sehr krank und ihr sexuelles Leben ist völlig zerstört.
Oswald Schneidratus widerlegt das Vorurteil, der Mädchenhandel werde vor allem von der Mafia in Transnistrien betrieben.
Mädchenhandel. Die OSZE beschäftigt sich sehr stark mit der Problematik des Menschenschmuggels. Ich weiß nicht, ob die Mädchen alle nur aus Transnistrien kommen. Ich bin überzeugt davon, auch sehr viele kommen aus Moldawien und so weiter. Und mir wird ein bisschen zu wenig die Frage des Marktes gestellt. Wer schafft denn den Markt dafür? Wer schafft denn die Bordelle? Wer sind denn die Kunden in den Bordellen? Wer finanziert denn die Bordelle? Und wer hat denn den größten Gewinn an den Bordellen?
Die Attraktivität des Westens lässt sich erst daran ermessen, zu welchen teils fatalen Opfern vor allem die jüngere Bevölkerung Moldawiens bereit ist, dem Versprechen eines besseren Lebens im Westen zu folgen. Die Republik Moldova ist heute das Armenhaus Europas. Ein Viertel der Bevölkerung soll schon im Ausland gearbeitet haben. Für viele Studenten wie Vasile stellen die hohen Visagebühren wie die Transitvisa durch Ungarn finanzielle Hürden dar, die nur mit illegalen Geschäften bezahlt werden können.
Einfache Einreise in Ungarn $40, zweifache Einreise in Ungarn $75.
Ich studiere in Deutschland seit einem Jahr und ich brauche immer füllen die Transitvisum durch Ungarn. Und ich glaube, das ist sehr teuer. Immer wenn ich fahre nach Heimatland, ich kaufe dann ein Auto und dann hier in Moldawien verkaufe, weil ich muss zahlen für die Visum. Ich bin verheiratet und ich selber verdiene Geld für meine Familie.
Das heutige offizielle Pro-Kopf-Einkommen in der Republik Moldova liegt bei $30 im Monat. Da kann es nicht verwundern, dass sich viele Bewohner nach den Zeiten des Kommunismus zurücksehnen und deswegen die Kommunisten und den Präsidenten Voronin zurück an die Macht gewählt haben. Für die Bäuerin Vera war das Leben in der Sowjetunion besser als heute.
Damals hat das Geld noch gereicht, bevor das Geld umgetauscht wurde vom Rubel zum Lei. Wir haben für die Wohnung bezahlt und wir haben Geld auf das Sparbuch gelegt. Hochzeiten der Kinder haben wir gefeiert und Enkel getauft. Aber jetzt reicht das Geld manchmal nicht einmal fürs Brot. Unter den Kommunisten war es besser als heute.
Die Pensionisten haben wie in allen postkommunistischen Ländern das schwerste Los der Transformation zu tragen. Die Renten in Moldawien betragen nicht mehr als 10 Euro im Monat, wenn sie überhaupt ausbezahlt werden. Viele Rentner können nur überleben, indem sie sich als Händler am Markt verdingen. Dort verkaufen sie eine Flasche Wodka, Nylonsäcke und leere Plastikflaschen. Oder Zimmerblumen, wenn ihnen ihr Platz nicht weggenommen wird. Eine Blumenverkäuferin am Markt von Chișinău erzählt von ihren Problemen.
Wir haben hier in der Armanskaya Straße gestanden, aber dann ist dieses Gebäude privatisiert worden und man hat uns hinausgejagt. Heute haben wir einen Brief an den Bürgermeister Urechianu geschrieben, damit er diese Frage löst, damit die Rentner, alle Großmütter und Großväter die Möglichkeit haben, ihre Zimmerblümchen zu verkaufen.
Der Zorn auf die Politik ist groß. Die Lethargie gegenüber einer sozialen Realität, die vielen unabänderlich erscheint, wird nur bisweilen von einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft der nachfolgenden Generation unterbrochen. Ein Journalist, der am Markt von Chișinău Kosmetika verkauft, artikuliert das Lebensgefühl der mittleren Generation.
Hier haben 2/3 der Verkäufer ein Hochschulstudium, manche sogar 2. Aber unser Staat will jetzt auf unsere Kosten alle Schulden tilgen, die die vorigen Regierungen gemacht haben. Die haben viel ausgeliehen und unter ihren Kindern verteilt. Und jetzt sollen wir 75 Millionen Dollar bezahlen. Die will man uns wegnehmen, aber wir können nicht zahlen. Wir sitzen alle in einer großen Scheiße und der Staat geht gegen uns. Frag die alte Regierung, die das Geld ausgeliehen hat, die die Kredite aufgenommen haben. Sie sollen uns sagen, wo sind die Kredite? Ich bin nicht deswegen auf den Markt gegangen, weil meine Ausbildung schlecht ist oder so, verstehst du? Ich bin bereit, sogar Löcher zu graben, nur damit ich ausreichend Geld verdienen kann, um meine Kinder aufzuziehen. Ich habe als Straßenkehrer, als Wächter gearbeitet. Ich habe Wagen aus- und beladen. Ich habe jede beliebige Arbeit angenommen. Ich habe ein dickes Arbeitsbuch. So. Um zu studieren, habe ich selbst gearbeitet. Ich habe Geld verdient. Aber damals gab es noch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Heute nicht mehr. Das Geld reicht nicht aus. Meine Kinder wachsen auf. Meine Kinder tanzen sehr gut. Sie waren in Deutschland. Die jüngere Tochter, da steht sie. Sie hat im letzten Jahr in Deutschland eine Goldmedaille bei der Meisterschaft für Balletttanz gewonnen. So, sie tanzen und sie tanzen gut. Und dafür braucht man Geld. Aber das habe ich nicht. Und dieser Handel hier ist im Arsch. Reicht nicht. Deswegen würde ich gerne bei euch arbeiten.
Die Gefahr einer Wiederbelebung des Transnistrien-Konfliktes, genährt von der sozialen Not, besteht weiter. Bislang blieb die Zivilbevölkerung von einer Ausweitung zu einem ethnischen Konflikt verschont. Die russischsprachige und rumänischsprachige Bevölkerung Moldawiens wird auch in Zukunft unter dem gespaltenen Himmel der Republik Moldova leben müssen. Der Vorsitzende der OSZE in Chișinău, Oswald Schneidratus, begreift seine Arbeit am Rande Europas als Teil eines gesamteuropäischen Friedenskonzeptes.
Wir haben eigentlich keine Konzeption. Ich meine, wir verkünden, wir wollen einen einheitlichen Staat. Aber zum Beispiel, wie soll der aussehen? Soll er aussehen wie Serbien, Montenegro? Das Wort ist gesagt. Und alle berufen sich jetzt auf dieses Wort. Ja, die Transnistria, nachdem Serbien, Montenegro verkündet worden ist, kam sofort zu uns. So wollen wir es auch. Wir brauchen Frieden auch an den Grenzen Europas oder des neuen Europas. Und keiner kann doch daran interessiert sein, dass sich nationalistische Konflikte wo auch immer entwickeln. Wenn Europa gut beraten ist, wir doch die Chance haben, hier in dieser Gegend auch mal zu zeigen, dass man solche multinationalen oder multiethnischen Konflikte ja vielleicht auch mal lösen kann, bevor es knallt.
Auch für den Journalisten Anatoli Platitzin gilt die friedliche Wiedervereinigung Transnistriens mit dem Rest Moldawiens diesseits des Dniester als dringlichste Aufgabe der Zukunft.
Man muss so bald wie möglich, also alle Bemühungen zur Wiedervereinigung von Moldawien also unternehmen. Man muss den Weg finden für die Bevölkerung, für die einfachen Leute. Sie bestimmen das Antlitz des Landes oder einer Gesellschaft. Die Politiker, die kommen und gehen, aber die Menschen bleiben für immer.
Eine Erkenntnis, die nicht nur, aber auch für Moldawien gilt. Am Ende einer Reportage von Johannes Gehlich. Das Europa-Journal Morgen berichtet unter anderem über die positive EU-Stimmung in Ungarn. Und das erste Journal Panorama der Woche am den 11. September erinnert am Montag an den 11.09.1973, den Putsch der chilenischen Generäle. Für Redaktion und Technik sagt Ernest Hauer, danke fürs Zuhören.